Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vor ein paar Monaten lief in unseren Kinos der Film Leto, Sommer des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov über die Rockszene von Leningrad in den frühen 80ern. Der Film warf zum ersten Mal Licht auf ein unbekanntes Kapitel der Rockmusik hinter dem eisernen Vorhang. Zumindest hierzulande im Westen weiß man von dieser Szene immer noch viel zu wenig. Die Leningrader Rockszene der frühen 80er, dabei ist schon mal jemand aus dem Westen intensiv in diese Szene eingetaucht. Und um diese Frau soll es jetzt gehen. Sie ist auch noch Amerikanerin und war auch noch zu Zeiten des Kalten Krieges dort, 1984. Joanna Stingray ist ihr Name. Sie sollte bald dort in der Szene eine ganz wichtige Rolle spielen. In Russland ist jetzt ein Buch erschienen, in dem sie erzählt, wie das damals alles so war. Der Journalist Uli Hufen wird uns gleich mehr über Joanna Stingray erzählen, aber zuerst hören wir mal, was Rockmusik aus dem Leningrad der frühen 80er.
Бери свою флейту, я уже упаковал свой станок с неизвестным количеством струн. Я едва ли вернусь сегодня домой. Не надо звонить, мы поймаем машину внизу. Я надеюсь, что ты разбудишь меня не раньше, чем нас довезут.
Der Musikjournalist Uli Hufen aus einem Studio in Köln zugeschaltet. Wir sprechen über Joanna Stingray und die Rockmusik in Leningrad Anfang der 80er. Guten Tag und hallo.
Hallo.
Wen haben wir da gehört?
Wir haben gehört Aquarium. Das ist eine der ganz großen Bands der russischen Rockgeschichte, vielleicht die größte für viele. Und der Sänger heißt Boris Grebenschikow und das war der Mann, mit dem Joanna Stingray zuerst bekannt wurde und der sie eben eingeführt hat in diese Welt.
Wer ist denn das überhaupt, Joanna Stingray? Was war das für eine Person?
Ja, das ist ziemlich witzig. Also sie kommt aus Los Angeles und 1960 geboren, ist also eine junge Frau gewesen Anfang der 80er Jahre, die selber eine kleine Karriere im Rock'n'Roll-Geschäft hatte. Und interessanterweise nannte sie sich Beverly Hills Brat. Man kann das auch auf YouTube noch finden. Und genau das war sie auch. Sie kam offenbar tatsächlich aus Beverly Hills, aus sehr gutem Hause, sehr reichem Hause, wenn ich das richtig verstehe. Da gab es gute Kontakte in die Politik und auch in die Plattenindustrie, die nachher noch sehr wichtig werden. Und im Frühjahr 1984 passiert dann was Überraschendes. Es läuft nicht so wie geplant, es gibt wohl Ärger mit einem Manager auch, die Karriere irgendwie stockt es. Und ihre Schwester sagt ihr, guck mal, ich fahre jetzt nach Russland für eine Woche, komm doch mit. Und sie macht das und die machen so eine Touristenreise Moskau-Leningrad und vorher bekommt sie aber noch einen Tipp.
Die ältere Schwester meines besten Freundes hatte einen russischen Immigranten geheiratet. Und der rief mich an und sagte, hey Joanna, du bist doch eine Rockerin. Wenn du nach Russland kommst, musst du meinen besten Freund anrufen. Er heißt Boris Grebenschikow und er ist der größte Underground-Rocker in Russland. Und ich musste lachen, weil ich mir wie jede Amerikanerin nicht vorstellen konnte, dass es irgendwelchen Rock in Russland gibt.
Ja, soweit Joanna Stingray. Also Uli Hufen, sie fährt nach Russland, bewaffnet mit einer Telefonnummer. Was passiert dann?
Naja, erst ist sie in Moskau ein paar Tage lang und ist in Museen. Alles kommt ihr grau vor. Sie spricht ja auch kein Russisch. Sie versteht nicht so richtig viel. Und dann ist sie in Leningrad und ruft tatsächlich an, was schon wahrscheinlich einige Mut gekostet hat. Aber sie war jung und munter und unternehmungslustig und trifft tatsächlich diesen Grebenschikow an einer U-Bahn-Station in Leningrad und ist sofort begeistert, weil der Typ sieht gut aus, der trägt coole T-Shirts, der spricht ziemlich gut Englisch auch, ist sehr freundlich und offen, lädt sie ein und die gehen dann nach Hause. Und sie ist ja so eine Rockerin und sie glaubt ja, dass sie die Coole von den beiden eigentlich ist, am Anfang jedenfalls. Und spielt ihm erstmal ihre Sachen vor auf dem Walkman. Und dann spielt er ihr seine vor.
Ich steckte die Kassette in meinen Walkman und setzte die Kopfhörer auf und die Musik ging los. Und ich konnte nicht glauben, dass das auf zwei Spuren aufgenommen war. Und dann kam seine Stimme und das war so bewegend, so viele Gefühle. Hoffnung und Trauer und Aggression und eine Weichheit. Es war unglaublich und ich rutschte so ein bisschen in meinem Stuhl zusammen, weil ich auf einmal verstand, dass ich nur eine Amerikanerin war, die vorgab, Rockerin zu sein und er war der wahre Künstler.
Joanna Stingray war also angefixt. Sie kam nach ein paar Monaten wieder und dann nochmal und irgendwann zog sie sogar ganz nach Russland. Also eine richtig große musikalische Leidenschaft. Sie hat auch viel dokumentiert mit ihrer Kamera. Das kann man auf den wackeligen YouTube-Videos im Netz verfolgen. Was war denn das eigentlich für eine Szene, in die sie da eingetaucht ist Anfang der 80er?
Ja, Anfang der 80er, das ist das eigentlich entscheidende Stichwort. Also späte Sowjetunion, aber noch vor Beginn der Perestroika. Es gibt Rockbands in der Sowjetunion schon seit den 70er Jahren und immer im Konflikt mit dem Staat. Der Staat hat ja irgendwie den Anspruch, im Grunde das ganze Kulturleben einerseits zu fördern und zu bezahlen, andererseits aber auch zu kontrollieren. Und genau das versuchen die auch mit der Rockmusik und wissen nicht so richtig, wie sie das machen sollen. Immer mal wieder gibt es Versuche, das zu verbieten. Anfang der 80er noch gab es da wirklich ganz strenge Konzertverbote und Auftrittsverbote. Dann hat man wieder versucht, das zu kontrollieren. Und in Leningrad hatte man die schlaue Idee, einen Rockclub einzurichten. Also das ist sozusagen ein Konzertsaal gewesen in einem großen innerstädtischen alten zaristischen Palast, wo, ich weiß nicht, 200 Leute reinpassten oder vielleicht sogar mehr, 400, eine große Bühne. Und dort fanden 1981 die ersten Konzerte statt. Und Joanna Stingray ging da dann auch bald hin. Und dieser Club wurde aber vom KGB kontrolliert und das war alles immer unter Aufsicht. Und man musste vorher sagen, was man da spielen wollte, welche Texte man singen wollte und so weiter. Schallplattenveröffentlichungen gab es keine für diese Bands, um die es heute hier geht, aber Kassetten gab es. Die haben selber produziert auf Zweispur-Tonbändern und diese Kassetten sind durch die ganze Sowjetunion gewandert. Und dann entsteht eben in dieser Szene, so halb geduldet, eben diese Generation von Bands, zu der Aquarium gehört, Grebenschikow, die größte in der russischen Rockgeschichte, sagt man heute.
Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Vielleicht haben Sie noch ein paar Namen. Was sind denn die wichtigsten Bands und Namen, die man aus der Zeit wissen muss?
Also ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber ich würde sagen Aquarium, Grebenschikow, das ist schon das Wichtigste bis heute. Dann Kino, die große Wave-Band mit einem sehr geheimnisvollen Frontman, Viktor Tsoi, das war ein Koreaner, also ein russischer Koreaner, sowas gab es in der Sowjetunion. Und der hat natürlich einfach rein äußerlich schon sehr interessant gewirkt, ein ganz toller, finsterer Typ, der dann auch bald Schauspieler wurde und in wichtigen Filmen der Perestroika mitgespielt hat. Kino, Viktor Tsoi, die große Waveband dieser Jahre. Videli Nordsch heißt das Stück. Wir haben die Nacht gesehen. Und der wichtigste Mann für mich noch, der so ein bisschen teilweise auch im Hintergrund wirkte, Sergei Kojochin. Das war so im Grunde ein Pianist, ein Jazzmusiker, ein Avantgardist, der aber mit all diesen Rockern befreundet war und denen, glaube ich, auch viel geholfen hat beim Produzieren. Das war wahrscheinlich der beste Musiker, den es überhaupt gab.
Und welche Rolle hat Joanna Stingray da gespielt?
Naja, zunächst mal ist sie einfach begeistert. Sie findet das total toll. Sie ist da im Zentrum der Aufmerksamkeit als Amerikanerin. Sie wird überall hin mitgenommen auf diese privaten Konzerte, die damals in Wohnungen oft stattgefunden haben, in diesen Rockclub. Sie ist die einzige Frau, die da auch so richtig ernst genommen wird von den Männern. Auf den Fotos sieht man das sehr gut. Da steht sie immer mit 15 Männern oder 10 Männern oder 5 Männern in den Videos auch. Da gab es natürlich Freundinnen und sowas alles auch, aber irgendwie hatten die einen anderen Status als Joanna Stingray. Naja, und dann fängt die Perestroika an und sie hat relativ schnell verstanden, dass da jemand wie sie eine wichtige Rolle spielen kann, nämlich indem er sozusagen vermittelt zwischen den Supermächten sozusagen, zwischen Amerika und Russland. Und sie nimmt also Tonbänder mit aus Russland und bringt 1986 die erste Doppel-LP mit sowjetischen Rock-Acts in Amerika raus. Red Wave hieß das, 4 Underground Bands from the Soviet Union. Enorme Aufmerksamkeit natürlich.
Die Aufmerksamkeit gab es vor allem im Westen. Was hat denn die Sowjetunion dazu gesagt? Haben die davon was mitbekommen? Die Öffentlichkeit, der KGB haben sie ja schon genannt.
Ja, die haben das natürlich mitbekommen. Einerseits die Leute, die es betraf, die Szene in Leningrad, für die war das natürlich ein Riesenschritt und eine große Sensation. Andererseits gab es Ärger, weil das natürlich nicht abgesprochen war. Das hatte aber dann in der Zeit schon nicht nur was mit politischer Kontrolle zu tun, sondern auch mit Geld, weil relativ schnell klar wurde, diese Bands sind so bekannt und so berühmt, mit denen wird man auch bald Geld verdienen können. Und sie rutschte immer weiter in diese Rolle rein, eben dieser amerikanischen Rockerin, die natürlich den Genossen aus dem Ostblock ein bisschen auch zeigt, wie das alles funktioniert mit dem Geschäft und so weiter. Sie hat später Fernsehsendungen. Aber irgendwie merkt man auch, dass diese ganze Szene, die sie so sehr geliebt hat, Mitte der 80er Jahre, dass die nach und nach einfach verschwindet, je mehr sich die Welt eben öffnet. Und sie erinnert sich daran.
Ich ging mit Boris zu diesen Konzerten in privaten Wohnungen und da kamen 100 oder 200 Leute, die sich da reindrängten und Boris sehen wollten und alle verehrten ihn und wollten Autogramme und gaben ihm Geschenke. Und dann zogen wir unsere Mäntel an und gingen eine Meile durch die Eiseskälte zur nächsten Bahnstation. Ich habe ein Foto von Boris in der Straßenbahn mit all diesen ganz normalen Leuten. Verrückt? Können Sie sich Bowie oder Jagger vorstellen, wie sie eine Meile zur nächsten U-Bahn laufen nach einem großen Konzert?
Bowie or Mick Jagger after one of their biggest concerts having to walk a mile to get on the underground with the public?
Was ist denn jetzt Uli Hofen aus den Leuten geworden, aus den Rockern von damals?
Ja, Grebenschikow ist immer noch da. Das ist so ein älterer Statesman, der tourt und nimmt immer zu Platten auf, ist so ein bisschen dicker geworden, trägt jetzt Vollbart, ist auch so ein bisschen esoterisch. Manchmal wirkt er so, hat irgendwie sich viel für Buddhismus und solche Dinge interessiert. Viele andere sind tot tatsächlich. Der Frontmann von Kino, Viktor Zeus, schon 1990 bei einem Autounfall gestorben. Sergei Kojochin ist auch gestorben, tragisch an einer schweren Krankheit. Also wenn man die Fotos auf Red Wave, auf diesem Doppelalbum sich anguckt, da sind viele von denen, die da drauf sind, sind nicht mehr unter uns. Was ich vielleicht noch sagen würde, ist, zu dieser Zeit war einfach so eine große Unterwürfigkeit, kommt mir manchmal so vor, von den Leuten aus dem Osten gegenüber allem, was aus dem Westen kam. Natürlich, der Rock'n'Roll kam aus dem Westen und sie dachten, okay, wenn jetzt jemand aus Amerika kommt, das ist wichtig. Und diese Einstellung gegenüber dem Westen ist heute einfach komplett weg. Die großen Rockstars oder die großen Popstars unserer Zeit sind in Russland auch alles Rapper und die haben das einfach nicht mehr. Die machen ihre Sachen und wenn das im Westen wahrgenommen wird, okay, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ich glaube, das ist sehr gut.
Und sämtliche Musiken von Aquarium und Kino und all den anderen findet man leicht auf YouTube. Macht viel Spaß, sich da durch die alten Videos zu klicken. Gibt auch ein Konzert, eine kleine Tour noch mit dem erwähnten Boris Grebenschikow. Der spielt im Oktober 4 Konzerte in Deutschland, unter anderem in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt zu Gast. Und Joanna Stingray hat auch eine Internetseite, wo man alles auch nochmal in Ruhe nachlesen kann. Uli Hofen, herzlichen Dank für die Ausführungen.
Sehr gern.